Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Cäsar oder Cato? Also, das erstens mal beschäftige ich mich irrsinnig gern mit Geschichte und vor allen Dingen mit römischer Geschichte. Hab da wirklich schon einiges gelesen, aber jetzt noch einmal mit zwei Figuren beschäftigt, die ganz, ganz wichtig sind in der Endzeit der Republik. Also, Rom beginnt ganz am Anfang einmal mit einigen legendären Königen, von denen man nicht wirklich weiß, ob die alle existiert haben. Gut, es gibt also den großen Kanal, die Cloaca Maxima, die aus dieser Zeit stammt, die wird schon irgendwie in Auftrag gegeben haben. Aber das ist ein eigenes Problem, wurscht. Auf jeden Fall wird der letzte König dann verjagt und die Römer installieren einen Senat. Nicht nur einen Senat, sondern auch die Volksversammlung. Das heißt, im Senat werden also Gesetze beschlossen, die werden dann der Volksversammlung vorgelegt und die Volksversammlung sagt ja oder nein. Dazu gibt es dann noch die Magistrate, also Konsuln, Prätoren, Quästoren und Ädilen. Ah ja, natürlich die, ganz wichtig habe ich jetzt vergessen, mein Gott, na, ich verblöde auch schon auf offener Strecke die Richter. Aber die Prätoren, habe ich die vorher schon erwähnt? Wurscht. Und das war ein sehr ausgewogenes System. Irgendwie auf der einen Seite der Senat hat logischerweise aus primär reichen Leuten bestanden und die Volksversammlung konnte also ablehnen oder nicht und dann kamen also noch die Volkstribunen dazu. Das war immer so ein Schwank in die Geschichte. Es hat aber funktioniert und es hat so lange funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert hat. Wahrscheinlich aus einem einfachen Systemproblem heraus. Die Römer haben es nicht zusammengebracht, ihre Verfassung zu verändern. Das heißt, die zwei Konsuln, das war noch irgendwie okay, weil das waren also die militärischen Führer. Aber wenn man jetzt bedenkt, die Ädilen, da hat zum Beispiel Cäsar nach seinem Ablauf seines Amtsjahres allen Ernstes übertragen bekommen, die Aufsicht über alle Straßen in Italien. Na super. Das war natürlich unmöglich. Das heißt auf gut Deutsch, die Römer sind schlussendlich daran gescheitert, dass sie also niemals im Stand waren, eine ordentliche Verwaltung aufzubauen, sondern die Sache so gelaufen hat, irrsinnigste Bestechungssummen an die Volksversammlung gezahlt, damit man einen dieser Jobs hatte, hat ihn dann nebenbei bemerkt unbezahlt ausgeübt. Und dann war eben das Entscheidende das Jahr danach oder die Jahre danach. Bei Cäsar ist es so, er wird Konsul und danach wird er Prokonsul und in diesen Prokonsuljahren führt er also den berühmten Gallischen Krieg. Die Prokonsuljahre, respektive Proprätorenjahre, waren für die einheimische Bevölkerung meistens eine Katastrophe, weil der komplett verschuldete römische Politiker hergekommen ist und die Einwohner ausgepresst hat bis zum Letzten, um seine gigantischen Schulden wieder zu bezahlen. Das ist die eine Seite, die war üblich und die andere Seite ist Herr Cato. Wir sprechen hier von Cato den Jüngeren. Der ältere Cato hat in der Zeit der Punischen Kriege gegen Karthago gelebt. Der Jüngere ist dessen Urenkel oder Ururenkel, weiß ich jetzt nicht genau, und war eine Figur, die es sich ersparen konnte, Bestechungsgelder zu zahlen, aus dem einfachen Grund, weil er schon zu Lebzeiten unglaublich bekannt war, aufgrund seiner Unbestechlichkeit und seinem geradezu fanatischen Befolgen der moralischen Regeln der Vorfahren. Cato und Cäsar sind die beiden gegenseitigen Charaktere. Cäsar besticht alle bis ins Letzte, plündert Gallien aus bis ins Letzte. Gut, er hat auch diese riesige Provinz im Römischen Reich angeschlossen, kaum jetzt, muss man sagen, hat er gemacht, ja, und auch andere große militärische Erfolge hingelegt. Aber er war der, der sich immer mit dem Volk abgegeben hat, also der Führer der Popularen, was in Wirklichkeit nicht viel anders hieß, als Leute zu bestechen und irrsinnig viel Bestechungsgelder zu zahlen. Und sehr populistisch zu reden, so zum Beispiel für die Veteranen seiner Kriege wollte er dann Landverteilung haben, also jeder hat einen Bauernhof gekriegt. Was irrsinnig gut klingt und natürlich von vornherein ein völliger Blödsinn ist, weil was macht so ein einzelner Legionär? Er hat mindestens 10 Jahre Dienst, viele 20 Jahre Dienst hinter sich und dem gibst du jetzt einen Bauernhof. Beziehungsweise einfach nur ein Stück Land, noch ohne Gebäude drauf, irgendwas. Das heißt auf gut Deutsch, was soll der jetzt machen? Der hat keine Ahnung von Landwirtschaft, weil er hat nichts anderes gelernt, außer Krieg führen. Es wird auch ein paar Bauernsöhne gegeben haben, die sich schon auskennen. Aber er hat kein Startkapital, dass er, was weiß ich, einen Ochsen kauft, damit der Pflug gezogen wird und so weiter und so fort. Das heißt, dieses populistische Cäsars war ja hochberechnet darauf, dass die Leute natürlich allesamt gesagt haben, ja super, da kriege ich einen Bauernhof. Und diese meistens nach ein, zwei Jahren dann an irgendwelche reiche Leute, die dann noch unvorstellbar für reicher geworden sind, verkauft hat, weil er mit dem Stück Land in Wirklichkeit nichts anfangen konnte. Cato auf der anderen Seite war total unbestechlich. Cato ist in der römischen Geschichtsschreibung jener Mensch geblieben, der sehr, sehr, sehr lange, die ganze Kaiserzeit hindurch, sozusagen immer die Gegenfigur gegen die Kaiser war. Alle möglichen Schriftsteller, Philosophen und so weiter und so fort haben dann Stücke und alle möglichen Sachen, Geschichtswerke über ihn geschrieben, wo sie ihm irgendwelche Dinge in den Mund gelegt haben. Das Problem bei Cato besteht darin, dass er vollkommen festgefressen war, richtig gehend, auf das, was er für die Überlieferung und die Sitten der Ahnen gehalten hat. Ob er das wirklich gewusst hat, was das war, ist eine andere Frage. Du hast ja nicht wirklich Geschichtsbücher gehabt, du hast nicht keine wirklich tollen Aufzeichnungen gehabt und so weiter und so fort. Aber er hat also ganz stark darauf bestanden, dass er weiß, was die Sitte der Ahnen ist und nach dem muss man sich richten. Das heißt, er ist der moralische Mensch, fanatisch moralisch, bis zu seinem Untergang im Bürgerkrieg dann gegen Caesar, wo er stirbt, das heißt, er begeht Selbstmord, damit er also nicht gefangen genommen wird. Er ist ein Mensch, der ist nie abgewichen von seinen moralischen Grundsätzen, während dem bei Caesar, also der hat wahrscheinlich einmal gewusst, was Moral ist. Gewonnen hat Caesar, das darf er nicht vergessen. Er hat deswegen gewonnen, weil er erkannt hat, was die Zeit braucht. In der Tat gab es einfach, waren die Sitten der Vorväter nicht mehr anwendbar. Ende. Das sich entwickelnde Kaisertum war dann sozusagen die einzige Lösung, die den Leuten damals eingefallen ist. Es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis es dann wirklich und erst im byzantinischen, sprich oströmischen Reich, wirklich einen Beamtenapparat gegeben hat, der das Ganze endlich ordentlich verwaltet hat. Aber es war eigentlich die einzige Möglichkeit. Mit diesem Ämtersystem jeweils für ein Jahr gewählt und so weiter und so fort, war dieses immer größer werdende Reich einfach nicht zu handeln. Ist nicht gegangen. Und Caesar hat das wohl gesehen und er hat vor allen Dingen eines gesehen. Er hatte ein wirklich sehr klares Selbstbild. Schließlich und endlich waren die Julier ja göttliche Abkunft, und zwar von der Venus, respektive griechisch dann Aphrodite, also von der Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttin her, und hatte immer so diese Idee, ja, er ist von vornherein, oder beziehungsweise die ganze Familie ist sowieso so halbgöttlich und wir machen das schon und wir haben ein Recht dazu und wer sonst. Nichtsdestotrotz, er war der Moderne und Cato war der Altmodische. Cato war der Moralische und Caesar war der Unmoralische. Ich frage mich immer wieder so als evangelischer Pfarrer, was bin ich? Also ich bin ziemlich moralisch, ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Ich habe noch nie ein Geld gestohlen, Übertretung der 10 Gebote im eigentlichen Sinn ist mir auch noch nicht passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre undenkbar für mich. Das sind absolute Grenzen. Ich wäre nicht dazu imstande, Ja, die Grundsätze meines Glaubens, die ja auch Gebote beinhalten, einfach links liegen zu lassen, weil ich sage, ja, das ist jetzt wurscht, jetzt muss was geschehen. Zu der ganzen Ebene des Ukraine-Kriegs, wenn sie mich als Bundeskanzler hätten, wurscht, Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande und wo sie sonst zuhören, ich hätte auch gar nicht irgendwelche Waffen geschickt, aus dem ganz, ganz einfachen Grunde. Diese Waffen werden dazu benutzt, jemanden zu töten. Du sollst nicht töten. Aus. Ich wäre nicht dazu imstande, eine politische Einschätzung zu machen und zu sagen, das machen wir jetzt, weil es günstig ist. Das kann ich nicht. Ich bin also etwas wie der Cato. Und jetzt ist der entscheidende Punkt dabei, es braucht immer beides. Es braucht den Cato und es braucht den Cäsar. Ganz furchtbar geht es nur dann aus, wenn es zu einem Kampf zwischen den beiden kommt. Und soweit ich das mitgekriegt habe, war da auch in Deutschland eine sehr hohe Auseinandersetzung über diese Waffenlieferungen. Vielleicht sogar auf dieser Ebene, ich kenne mich damit jetzt also überhaupt nicht aus. Das Entscheidende dabei ist, wir brauchen in unserer Gesellschaft immer beide Punkte. Wir brauchen den moralischen Teil und wir brauchen den unmoralischen Teil. Das Entscheidende ist, dass nicht einer der beiden Teile gewinnen darf, weil eines hat uns die Geschichte gelernt. In jeder Kultur, in der das passiert ist, die war irgendwann einmal dem Untergang geweiht. Das wollen wir doch nicht, oder? Gesegneten Abend uns allen.